ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann reiten wir los, oder?
Ja, ich sauge jetzt
hervorragend
20% aus meinem mentalen Akku und dann passt das schon.
15% braucht man für den grünen Bereich, ist alles gut.
Ja, okay.
Schauen wir mal. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute Workshop Talk. Muss ich nochmal erklären, wie Workshop Talk funktioniert? Eigentlich nicht, oder? Es ist die vorletzte Folge, ist eigentlich sogar die letzte Workshop-Folge dieses Jahr schon, weil nächstes Mal machen wir ja schon Jubiläumsfolge im Dezember.
Stimmt.
Also, wer das Format bis jetzt nicht durchschaut hat, wir erzählen halt, was wir im letzten Monat so gemacht haben. Und manchmal ist das eine und manchmal ist das andere. In meinem Fall ist es auch manchmal gar nichts. Schauen wir mal.
Genau.
Erzähl doch mal, was hast du letzten Monat so gemacht?
Im letzten Monat, ja, es ist viel passiert im letzten Monat. So auf den im Schreibland von Tine. In Tines Schreibland.
Ich habe ein Paket bekommen, in dem Bücher waren.
Stimmt, ja. Ich habe mein Buch, da wo es ewig irgendwie, das ewig hier auf meinem Schrank rumstand, weil die Coverfarben irgendwie, die Hintergrundfarben nicht so rausgekommen sind, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann irgendwie erstmal ewig auf Antworten warten musste, weil ja Frankfurter Buchmesse. Und währenddessen ist der Verlag sowieso völlig überlaufen. Und das hat dann irgendwie so 2 Wochen gedauert, bis dann irgendwie die erste Antwort kam. Und ja, letzten Endes ist es halt einfach so, dass Druck ist halt so ein Ding. Und außerdem
das ist halt keine exakte Wissenschaft. Ja, das habe ich auch schon mal festgestellt.
Genau, und außerdem ist irgendwie die Hintergrundfarbe von meinem Buch auch irgendwie so pastellig und das ist wohl anscheinend so, dass da schon ganz geringe Farbabweichungen irgendwie schon super offensichtlich sind und ja, also man ist sich keines Versagens bewusst und deshalb.
Also meine Exemplare, die auf meinem Regalbrett hinter mir stehen, sehen total super aus.
Ja, danke. Ich hab auch, du hast das eine Set gekriegt, in dem alle grün sind.
Oh.
Ja, extra nur für dich.
Oh.
Genau, ja. Aber ich habe von allen bisher gehört, dass das Cover gut aussieht und dass das gar nicht schlimm ist und dass es völlig in Ordnung ist und dass ich mich mal locker machen soll und so.
Wie gesagt, die Sache ist ja auch, wenn man die Bücher einzeln hat und jetzt nicht halt so einen Stapel davon, dann sieht man ja auch nicht, dass das eine ein bisschen dunkler oder ein bisschen blauer oder ein bisschen grüner ist. Das ist ja halt einfach nur so, dass du das siehst, wenn du so eine ganze Kiste von immer derselben Ausgabe hast. Das war ja auch bei den Neuauflagen von Elysion so, wo ja das mit dem Druck auch nicht so richtig hingehauen hatte bei manchen Covern, dass dann über die Falz drüber gedruckt war. Wenn du da halt die ganzen Buchrücken nebeneinander gesehen hast, dann hast du gesehen, bei manchen hat das funktioniert, bei manchen ist so ein Millimeter Abweichung, bei manchen ist so 2 Millimeter Abweichung, das ist dann schon sehr offensichtlich, aber offensichtlich immer noch nicht krass genug, dass man das irgendwie refunded bekommt, weil Druck offensichtlich keine exakte Wissenschaft ist. Aber die Leute, die das so gekauft haben, ohne irgendeinen Vergleichswert zu haben, haben alle gesagt, ja, sieht doch super aus. Nö, ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist doch nur so ein bisschen. So,
ja. Ich meine, die Buchrücken waren alle in Ordnung, weil ich dann nochmal nach deinem Hinweis so irgendwie 2 Millimeter Toleranz nochmal hingegangen bin und die Schriftgröße auf dem Rücken kleiner gemacht habe, sodass halt bei dem dünnsten Buch immer noch 3 Millimeter irgendwie zwischen, also mehr als 3 Millimeter zwischen der Schrift und der Buchrückenkante sind, sodass auch wenn das Maximum verrutscht ist, das immer noch Abstand hat und immer noch vernünftig aussieht. So. Ja. Ich meine, ich...
Aber das ist doch schön, dass alle anderen fanden, dass es super
Ja, finde ich auch. Vor allem, weil ich die ja auch noch ganz alleine selber gemacht habe. Also nicht komplett 100%ig alleine, sondern so 99% alleine, weil ich hatte dann noch mit deiner Coverdesignerin ja ein Gespräch, die mir noch ein paar Tipps gegeben hat, die ich dann größtenteils auch noch umgesetzt habe. Also ich habe die Schriftart noch geändert auf dem Cover, da extra Lizenzen gekauft für die Schriftart. Und ich hatte, anfangs hatte ich so einen Rahmen noch drum, den habe ich weggemacht, weil eben, ne, 2 mm Toleranz und so. Genau, das habe ich so getan. Also es ist nicht zu 100% auf meinem Mist gewachsen, aber ich bin doch recht stolz drauf. Ich finde die Cover total schön.
Ich finde die auch so total richtig schön. Ich habe auch für meinen Nano-Vlog ein Unboxing gemacht. Also der kommt halt nach der Workshop-Folge erst raus. Aber wenn man sich das angucken will, wie die Dinger aussehen, kann man das zum Beispiel da tun.
Oh, das ist schön. Ja, und jetzt sind halt all meine Bücher sind halt jetzt verschickt. Und ich habe jetzt noch jedes Buch einmal noch nachträglich an meine Schwägerin als E-Book vergeben, weil ich hatte irgendwie jetzt so meine Schwägerschaft, hatte ich jetzt nicht wirklich gefragt, ob die das Buch auch lesen wollen, weil ich jetzt nicht dachte, dass die so super viel lesen. Aber mein Mann war gestern auf dem Geburtstag seiner Mutter und da war halt Schwägerin auch da und da hatte er die Bücher für die Schwiegereltern mitgebracht und dann kam es so ein bisschen und dass die Schwägerin das auch gerne lesen wollte als E-Book. Habe ich das zum Anlass genommen, schnell noch E-Books zu basteln, weil das hatte ich bisher noch nicht gemacht, halt so mit Cover und so. Und ihr zu schicken und so. Und sie ist da jetzt auch versorgt. Genau, ja. So ist das. Und dann am 7. kam es ja in den freien Handel, so dass er der erste Band. Und ich hatte dann, weil meine Schwägerin hatte gefragt, was ich denn normalerweise für Tantiemen da kriege, weil ich ihr das E-Book halt so gegeben habe.
Die Antwort ist wenig. Die Antwort ist immer wenig. Also
die Antwort ist
bei
immer
mir
wenig, ja. Naja, ich meine, für die privat bestellten Exemplare habe ich sogar drauf bezahlt, weil ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass das ja auch irgendwie für den Versand vom Verlag zu mir Versandkosten draufkommen. Aus irgendeinem Grund war ich davon ausgegangen, dass die das irgendwie für lau verschiffen. War jetzt nicht so. Das heißt, das war jetzt nur 30 Euro, die ich drauf bezahlt habe für die Aktion. Aber okay, ist halt so. Ja, aber dann bin ich jedenfalls auf die BOD-Seite gegangen, um zu gucken, was ich denn eigentlich nochmal für Tantiemen kriege. Und siehe da, 2 Personen haben mein Buch gekauft. In echt und Papier. Ich war auch völlig geflasht. So, was?
Ich bin auch immer völlig geflasht, so nach der ersten Woche Veröffentlichung oder so fangen die Verkäufe dann meistens an, mich zu interessieren, weil da weiß ich dann, das sind Leute, die ich nicht kenne.
Nee, also
die ersten 10, 12 Exemplare, das weiß ich so, ja, okay, das sind halt alles Leute, die ich kenne oder meine Mama, die halt irgendwie 10 Exemplare bestellt, um sie halt jedem und seinem Hund zu schenken, den sie kennen. Aber danach kommen so die Leute, die ich nicht kenne, die das einfach so irgendwo gefunden haben und sich dann kaufen. Das ist halt irgendwie immer sehr aufregend.
Ja, also ich habe eigentlich allen Leuten, die ich kenne, habe ich das Buch jetzt schon so geschickt. Ich meine, gut, okay, vielleicht erzählen die dann irgendwie so in der weiteren Verwandtschaft rum und da gibt es dann irgendwie die eine oder andere Person, die sich das dann auch... Also vielleicht sind es Leute, die ich kenne, aber das war jetzt, auf jeden Fall war das jetzt völlig unerwartet, dass da 2 Leute mein Buch gekauft haben. Und das, ja, so krass. Genau, ja. Also das war schon nett. Und dann hatte ich ja auch erzählt, dass ich mein Buch auf verschiedenen Online-Plattformen veröffentlicht habe und auf Storybahn, das ist die kleinste Plattform, geht da jetzt auch tatsächlich so ein bisschen was, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, so ein paar regelmäßigere Leser. Ich meine, auf Wattpad und Belletristica, das sind die anderen beiden Plattformen, da kann ich sehen, die Klickzahlen für die einzelnen Kapitel sehen. Und kann dann halt sehen, so ja, okay, das erste Kapitel mit dem Klappentext, da haben irgendwie noch 24 Leute drauf geklickt. Dann auf das zweite Kapitel, also das ist jetzt für Wattpad, da waren es irgendwie noch 10. aufs dritte haben dann nur noch 3 mitgelesen, dann 2, 1 und dann gibt es irgendwie so ein paar Kapitel, wo noch gar keiner reingeguckt hat. Also irgendwie die 42 Views, die da standen, wo ich so, boah, 42 Views, habe ich mal drauf geguckt. Ah, okay. Das ist nur einmal in die Hand nehmen, wieder weglegen, weitergehen.
Naja gut, ja. Aber wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass natürlich bei Wattpad auch die reine Reizüberflutung von anderem Kram einfach auch sehr hoch ist.
Ja, aber es haben immerhin schon mal 24 Leute es irgendwie für nötig befunden, da mal reinzugucken oder es für angebracht befunden oder für interessant genug und so. Und ja, auf Storybun kann man halt nicht kapitelweise die Views sehen. Das heißt, da habe ich jetzt auch keine Ahnung, ob irgendwie von den mittlerweile sind es über 200 Views, ob da irgendwie so 50 fürs Erste, für den Klappentext und dann nochmal irgendwie 25, 30 fürs erste Kapitel und dann irgendwie die letzten Kapitel hat auch keinen mehr interessiert. Aber auf der anderen Seite habe ich ja zum Teil auch relativ lange Texte gepostet und wenn die Leute da irgendwie noch zig andere Sachen zu lesen haben, dann hat der Tag auch nur 24 Stunden und dann, ne? Ja. Heißt nicht, dass die Leute sich nicht für das Buch interessieren und dass sie dann vielleicht hoffentlich irgendwann drauf zurückkommen und es dann mal durchlesen und so. Aber da habe ich halt viele Herzchen gekriegt. So, das sind so die Likes in der Variante und es war auch ganz nett. Also ich habe da schon positive Aufmerksamkeit bekommen, so zumindest ansatzweise, weil so zu gucken, dass irgendwie ja von 20 Leuten, die reingegangen sind, hat irgendwie keiner weiter als bis zum 5. Kapitel gelesen. Ist schon so, na gut, dann ist es halt langweilig. aber ich habe von den Leuten, die mein Buch in der Privatausführung gekriegt haben, mein Opa hat geantwortet und ich habe ja vor langer Zeit in der Autorenträume-Folge war das da oder war das in der Folge zu Reviews? Ich weiß es gar nicht. Aber in irgendeiner Folge habe ich schon mal erzählt, dass mein eigentlicher Traum ist, meine eigentliche Traumreview, dass mir jemand sagt so, ja, also das Buch war überhaupt nicht meins. Das war so gar nicht so, was ich gerne lese, aber handwerklich echt gut. Und das war ohne Scheiß. Das war die Review, die ich von meinem Opa gekriegt habe.
Ja, dann.
Also er sagte so, oh ja, das ist ja so toll geschrieben und es ist so, so schön formuliert und so handwerklich und überhaupt und toll, aber mit den Charakteren kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das ist so überhaupt nicht meine Welt. Also das war ein totaler Disconnect. Da bin ich definitiv nicht die Zielgruppe. Aber wirklich gut geschrieben. Und ich so, Opa, ja, danke.
Immerhin etwas.
Ja, ich meine, meine anderen Großeltern prügeln sich gerade um die Bücher. Da ist wahrscheinlich, bin ich gerade, den habe ich jeweils 2 gegeben, weil meine Oma das meiner Tante noch weitergeben wollte. Und jetzt ist es wahrscheinlich gut, dass die 2 da liegen haben, weil dann müssen sie sich nicht drum kloppen. Und ja, genau. Also es kommt mir, ich meine, ja, Interesse aus der Verwandtschaft ist normal und das ist irgendwie nichts Besonderes und bladibla, aber es fühlt sich irgendwie trotzdem, fühlt es sich schön an. Das ist nett, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache.
So. Ich finde, man sollte das nicht so gering schätzen. Ich meine, die größten, also teilweise die größten, ne, klassischen Literaturgiganten haben als Gute-Nacht-Geschichten für Freunde und Familie oder Kinder angefangen. Ne? Ja, was ist so dein Traumpublikum? Dein Traumpublikum, also zumindest in meinem Fall, sind ja nicht irgendwelche Hunderte von anonymen Fremden. Ich meine, wenn die es schön finden, dann ist das so ein Bonus. Aber du möchtest doch eigentlich, dass es den Leuten gefällt, die dir auch was bedeuten, oder?
Ja.
Von daher sollte man das nicht so gering schätzen. Ich meine, ja, ne, es gibt so den Faktor, wenn du halt irgendwie nach ehrlichem Feedback fragst, muss man das bei Verwandtschaft schon mal so ein bisschen filtern. Wenn dann zurückkommt, oh mein Gott, ich konnte es gar nicht aus der Hand legen, dann ist es wahrscheinlich gut. Wenn kommt, boah, das ist total super, dann ist das wahrscheinlich übersetzt so, ja, das braucht noch irgendwie so ein bisschen Arbeit. Aber
echt? Ach, ich weiß ach, nicht. Weiß also ich habe
ja, ich hab manchmal. Das, manchmal ist das so, manchmal auch nicht. Es gibt auch Leute, die können das sehr, rational irgendwie betrachten. Aber es gibt halt auch Leute, die finden dich halt immer super, egal was du tust. Und dann musst du halt so ein bisschen die Euphoriestufen einschätzen lernen, ja, um halt okay zu wissen, ob es jetzt gut war, okay war oder ne, vielleicht auch nur so, ich find's super, weil du es gemacht hast, aber ansonsten ja nicht so.
Ich meine, ich muss sagen, es ist ja auch jetzt so, dass du bist ja eher nicht so die Person, die so freiwillig so super viel Romance liest.
Ne? Ja, das ist wahr.
Siehst du, und ich bin eher nicht so die Person, die irgendwie so auf Intrigen und groß angelegt und irgendwie viele Charaktere und sowas. Das ist jetzt auch nicht das, was ich irgendwie so aus eigenem Antrieb lesen würde. Aber weil halt das unsere Kritikpartnerin geschrieben hat, die wir sehr mögen und sehr schätzen und die uns was bedeutet, lesen wir das halt. Und da ist halt irgendwie dieses, so eben dieses, ich interessiere mich dafür, was du tust und möchte irgendwie dich in dem unterstützen, was du tust, ist irgendwie so der Faktor, die dieses, ja, eigentlich interessiert mich, ist das jetzt, oder was heißt interessiert mich nicht, aber eigentlich ist das jetzt nicht so mein Genre, auf das ich so aus eigenem Antrieb zugehen würde, aber stelle halt fest, okay, wenn du das schreibst und so wie du das schreibst, macht mir das schon Spaß, gefällt mir das schon. Und ich bin immer noch Nyx Fangirl. Das kann mir keiner nehmen. ich würde jetzt das nicht so darauf schieben, dass so jemand, der begeistert ist, der das nur cool findet, weil du es irgendwie geschrieben hast. Vielleicht hat er dem Buch ja deshalb eine Chance gegeben, weil er dich gern hat und wurde dann eben positiv überrascht und irgendwie mitgerissen. Weil wenn dein Buch irgendwie super langweilig geschrieben wäre und irgendwie super schlecht wäre, dann oder überhaupt deine Bücher im Allgemeinen, dann würde ich ja nicht mehr als deine Kritikpartnerin arbeiten, weil ich dann dir nicht sonderlich von Hilfe wäre, wenn ich mich da immer nur durchquälen müsste und es überhaupt keinen Spaß machen würde. So, ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber
wir waren dabei, dass, also mein Punkt war eigentlich, dass man das nicht so abwerten sollte, wenn einen Leute loben, die einen mögen. Das heißt nicht, dass das Lob weniger wert ist.
Genau, und das wollte ich hier mit meinen Beispielen nochmal unterstreichen. Das, weil ich auch, ich weiß nicht, auch so das Lob von Leuten, die irgendwie in Anführungszeichen keine Ahnung vom Schreiben haben oder so, die irgendwie so literarische Omnivoren sind und irgendwie auch Sachen lesen und davon begeistert sein können, wo ich mir nur an den Kopf fasse. Das ist ja, wenn die sagen, boah, dein Buch war so toll, ich fand das so spannend, das ist ja irgendwie keine Beleidigung für dein Buch, sondern einfach nur eine Feststellung von Tatsachen, dass dieser Person dein Buch gefallen hat. Und das ist ja dann immer noch ein Lob. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das ist ja kein Connect.
Ja, aber das ist so ein bisschen dieser Imposter-Syndrom-Reflex, oder? Dass man dann sofort so, ja, aber natürlich findet die das gut. Die hat ja auch keine Ahnung davon, wo ich mir denke, erstens ist das ziemlich unnett der Person gegenüber. Und zweitens ist es ziemlich unnett dir selbst gegenüber, weil.
Ja.
Ne?
Und so. Und das ist auch, wenn dann irgendwie eine Kritik von jemandem kommt, der irgendwie so kein Connoisseur ist oder keine Ahnung hat, ne, dann heißt ja, der findet das ja nur schlecht, weil er keine Ahnung hat.
Ja. So.
Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, versucht man irgendwie sein kleines Selbstbild aufrecht zu halten und sich so zu biegen, wie es passt.
Ja. Aber das klingt doch zumindest so, als wäre für dich jetzt der Abschluss des alten Projektes mit relativ positiven Empfindungen verknüpft, die dir da so entgegenschwappen.
Ja, Also was jetzt so das Feedback, wie gesagt, ne, dieses, dass irgendwie 24 Leute haben mal reingeguckt, keiner hat es bis zum Ende gelesen, das brennt natürlich so ein bisschen auf der Seele. Das ist natürlich so ein bisschen so, und dann kommt gleich so das sich selber irgendwie runterziehen, so, ja, vielleicht hat auf Storybahn auch irgendwie keiner bis zu Ende gelesen und die haben auch alle nur mal reingeguckt. Und wenn man irgendwie jetzt einen Durchschnitt sieht, dann hat irgendwie pro Leser, der da reingeguckt hat, hat irgendwie im Durchschnitt 3 Kapitel gelesen und das würde sich ja auch decken mit dem, was auf Wattpad los ist irgendwie, und die letzten Kapitel hat vielleicht gar keiner gelesen und das ist irgendwie traurig. Und sich davon irgendwie, ich meine, es stört mich auch nur, wenn ich gerade so auf die Zahlen gucke. Ansonsten ist es mir egal, weil,
also,
weiß ich nicht.
Eine ganz einfache Heilung dafür, einfach
genau,
nicht mehr auf die Zahlen gucke.
Ja, deshalb gucke ich mir auch nur sehr, sehr, sehr selten die Statistiken von meiner Homepage an, weil das irgendwie auch immer so ist. Ja, die Leute lesen meine Pornos und meinen Sachtext über Rousseau und der Rest geht ihnen am Arsch vorbei. So,
ja,
mein eigentliches Werk, das eigentliche, was mir wichtig ist. Aber egal. Naja, jetzt habe ich jedenfalls, da mein Buch mit IBAN im freien Handel verfügbar ist, habe ich jetzt mal bei Lovely Books mich für das Autorenprogramm angemeldet. Mhm. Da war ich aber, das habe ich aber, ne, weil 7. kam mein Buch raus und am 8. war ich dann zum Impfen. Und ja, seitdem bin ich irgendwie krank und liege vorwiegend im Bett mal wieder.
Oh nein.
Heute ist Sonntag, als wir das aufnehmen. Also ja, nur mal so zur Referenz. Und ich bin langsam werde ich echt pissig, weil irgendwie vor 4 Wochen war ich schon mal irgendwie 11 Tage krank. So, also nicht wirklich krank, sondern halt so irgendwie so müde und Brei im Kopf und so nicht wirklich erkältet, keine laufende Nase, kein Husten oder sowas, einfach nur abgeschlagen und ausgelutscht irgendwie. Und jetzt hier schon wieder die ganze Zeit nur im Bett liegen zu können, ich habe langsam keine Lust mehr, ich werde langsam so ein bisschen knatschig.
Ja, verstehe ich.
Naja, aber deshalb ist es jedenfalls so, dass ich da mich beim Autorenprogramm noch nicht so wirklich umgeguckt habe, wie das auch ist mit Leserunden und so. Weshalb ich ganz froh bin, dass du so meintest, so ja, okay, dann kommt das Buch an dem Tag halt raus und musst du nicht deshalb stressen, musst du irgendwie, ne, weil so die Marketing-Weisheit ja irgendwie ist so, ja, so spätestens, keine Ahnung, 4 Wochen vor Veröffentlichungstermin muss man dann anfangen, Aufmerksamkeit zu generieren und rumrennen und die Werbetrommel rühren und all sowas. Hm. Und ich auch so denke, so, na.
Naja, sagen wir mal, im traditionellen Verlagswesen ist das vielleicht noch eine andere Geschichte, weil da geht es ja auch um Bestsellerlisten und so, und die errechnen sich dann halt irgendwie aus Vorbestellungen oder auch, ne, aus den, wie oft hat sich das in der ersten Woche verkauft, wie oft hat sich das am ersten Tag verkauft, bla bla bla.
Ja.
Als Self-Publisher hast du diesen ganzen Stress einfach nicht. Also zumindest als Self-Publisher, der nicht davon leben muss oder will.
Ja.
Ist es so, ja, das Buch gibt's und wenn ich dafür Werbung mache irgendwann mal, dann können das Leute lesen, und ob die das jetzt machen oder in 2 Jahren oder wann auch immer, ist mir eigentlich egal.
Ja, ich muss mir auch erst noch rausfinden, wie das irgendwie alles so funktioniert und
also ich bin da
auch mal,
ich bin
so
da inzwischen
fragen.
So komplett gechillt irgendwie so, weil, ne, Marketing stresst mich sowieso. Death before Marketing und so. Und ich finde, das muss man jetzt nicht noch stressiger machen, als es eh schon ist. Von daher denke ich mir so, weißt du.
Ja. Naja,
wann ich jetzt diese 10 Leute davon überzeuge, dass sie mein Buch lesen sollen, ob das jetzt heute ist oder in einem Monat oder in einem Jahr. Ich meine, das Buch verändert sich ja nicht in der Zwischenzeit. Von daher.
Genau. Naja, aber das ist jedenfalls so. Aber du kannst mir ja dann auch noch so ein bisschen, mir da so einen kleinen Walkthrough oder Tutorial geben, wie man bei Lovely Books dann so eine Leserunde und Buchverlosung und sowas alles.
Also ich bin ja jetzt nicht so der Super-Pro, aber ich kann dir zumindest zeigen, was
es
für mich so.
Ja, du hast es zumindest schon mal gemacht. Ich wüsste nicht wo ich da irgendwie anfangen sollte.
Ich war auch schon mal im Meer schwimmen, deswegen bin ich jetzt noch lange kein Rettungsschwimmer, aber Ne, das war nur der Unterschied, den ich kurz rausstellen wollte.
Okay, aber du kannst mir zumindest schon mal sagen, dass der Kopf über dem Wasser bleiben sollte.
Ja,
das
genau.
Das ist ja schon mal eine sehr wertvolle Information.
Das können wir schon mal machen. Ja, aber genau. das ist ja jetzt quasi so der Abschluss des alten Projektes. Aber ich glaube, du wolltest uns auch ganz viel erzählen, wie das ist so mit dem neuen Projekt, oder? Das hatten wir nämlich letztes Mal nur so ein bisschen angerissen, glaube ich.
Ja, das ist jetzt im Moment ist das mit dem neuen Projekt doch nicht so hundertprozentig irgendwie zu trennen von dem alten Projekt, weil ich jetzt auch irgendwie dann um die Veröffentlichung rum nochmal so ein bisschen so eine Depri geschoben habe, so ein Stück weit. Auch weil ich irgendwie, ich liebe die Prinzipienreihe. Ich liebe das Prinzip der Schönheit. Ich liebe diese Geschichte, ich liebe diese Charaktere, ich liebe diese Welt. Ich liebe dieses Haus, in dem sie sind. Ich liebe den Garten, ich liebe Tiffy, ich liebe Seraphine, ich liebe Van Gogh, ich liebe Anjali. All diese Dinge sind mir so lieb und teuer. Und es ist einfach halt so das Gefühl, dass du hattest da diese wundervolle, wundervolle Gruppe an Leuten und diese wundervolle Welt, in der ich irgendwie jetzt, wenn man es mal ganz, ganz, ganz realistisch nimmt, eigentlich seit 20 Jahren habe ich da gewohnt, so ein Stück weit, und das ist halt jetzt weg und vorbei. Und auch wenn ich irgendwie schon 2 Jahre oder 3 Jahre, bevor ich fertig war mit Schreiben, schon angefangen habe, darum zu trauern, ist das, und dann irgendwie auch, als ich dann fertig war, dachte so, ach ja, ist ja okay, das ist ja, da hast du jetzt irgendwie deine Trauerarbeit schon geleistet und dann kannst du jetzt mit dem nächsten Projekt anfangen und dann ist das alles super. Aber ja, dann war ich halt in der Situation, dass ich mir so dachte, so ja, okay, jetzt bist du mit Prinzip der Schönheit fertig, jetzt stehen die Bücher da, aber du solltest dann nicht nochmal reingucken und nicht nochmal reinlesen, weil dann entdeckst du nur irgendwas, das du überarbeiten willst, und wir sind ja fertig mit dem Überarbeiten. Und das war, glaube ich, der große Fehler, mir irgendwie quasi zu verbieten, mich damit nochmal zu beschäftigen. Weil als mein Mann dann meinte, ja, dann guckst du halt rein, ja, okay, ja. Und wenn du es dann nochmal überarbeiten willst, ja, dann überarbeitest du es halt. Warum ist denn das Problem? Ich habe keinen Bock, nochmal zu überarbeiten. Ja, dann lässt es halt. Das ist ja, stimmt. Dann lasse ich es halt. Und dann bin ich halt hingegangen und habe irgendwie so ein Buch genommen und wahllos aufgeschlagen und ein bisschen drin rumgelesen. Und gleich ging es mir besser. Das war echt so krass. Wenn sich jemand fragt, warum Louis so krasse körperliche Symptome zeigt, wenn er irgendwelche Emotionen hat. Hallo, ich bin Louis' Mutter. Weil, oh, wir sind dann zum Impfen gefahren und ich habe dann halt meinem Hase hab ich halt dann davon erzählt, dass ich irgendwie jetzt so unglücklich bin und irgendwie so, und ich hatte wirklich Schmerzen. Ich hatte Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass ich diese Bücher jetzt nie wieder anfassen dürfte. Es hat mir körperlich wehgetan. Und das ist halt, als ich dann wieder hier war, beziehungsweise als ich beschlossen habe, ja stimmt, die kann ich ja, dann lese ich es halt einfach. Und wenn ich es dann, ich muss es ja nicht überarbeiten, nur weil ich irgendwas noch finde. Das kann ich mir dann aufschreiben und irgendwann wann anders machen. Weil das habe ich ja jetzt auch schon geübt, irgendwo Fehler zu finden und zu denken, ja okay, das schreibe ich mir jetzt, ne, Memo an mich selbst. Hier musst du nochmal drauf gucken, aber derzeit bin ich noch mit was anderem beschäftigt, deshalb mache ich das jetzt. Und dann liest so dieser Schmerz so langsam nach. Und das ist so, ja, also das ist alles so unglaublich emotional bedeutsam für mich. Das muss man jetzt von außen, muss man das nicht teilen, das muss man auch nicht unbedingt ernst nehmen. Ich weiß, dass das alles so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen von außen betrachtet so ein bisschen übertrieben, aber für mich ist es sehr real. Naja, aber jedenfalls, das hat dann schon ein bisschen geholfen, und ich bin halt, ich meine, jetzt die letzten Tage habe ich halt nur eine Runde arbeiten können, bevor mich mein Immunsystem wieder ins Bett geprügelt hat. Und habe jetzt auch nicht so wirklich viel darüber nachgedacht. Also Ich werde wahrscheinlich dann, naja, dann kommt die Weihnachtsfolge. Weiß ich nicht, ob wir da dann noch einen tatsächlichen Workshop-Talk irgendwie noch mit reinnehmen. Aber vielleicht irgendwie so die...
Ja, zumindest reden wir ja normalerweise darüber, was wir so gemacht haben, so im Jahr.
Im Jahr,
da können wir mit Sicherheit auch nochmal darüber reden, was wir so als letztes gemacht haben, weil das ist meistens auch das, worüber ich am besten reden kann, weil was ich im Januar gemacht habe, weiß ich oft schon gar nicht mehr.
Ich könnte es nachgucken. Ich habe ja meine.
Ich könnte es auch nachgucken, aber ich bin faul.
Ja, okay. Naja, aber jedenfalls ist das alles noch so ein bisschen in Bewegung, so mein Verhältnis zu der Geschichte. Ich habe jetzt so langsam noch so ein paar Dinge über Ginny rausgefunden, also über den Hauptcharakter von Eldritch. Und ich habe auch festgestellt, dass es auch mit daran liegt, dass das jetzt alles noch relativ auf Distanz geschrieben ist und ich noch nicht so wirklich nah an Ginny rangeschrieben habe, so rein körperlich. Und ich kenne die Frau halt jetzt noch nicht so wirklich. Ich suche noch nach den Dingen, die ich mich an ihr verknallen kann. Weil ich irgendwie so an den Charakteren vom Prinzip der Schönheit, ich kann eine endlos lange Liste für jeden Charakter aufschreiben von Dingen, weshalb ich diese Charaktere liebe. So. Und weißt du, nicht nur so
oberflächlich. Wir haben ja aber auch einen unfairen Vorteil von 20 Jahren, wie du gerade festgestellt hast.
Genau.
Von daher.
Genau. Und das ist halt, versuche ich halt jetzt so ein bisschen so Ginny kennenzulernen. Und ich weiß, es gibt so Tipps, dass man irgendwie sagt, so ja, setz dich hin, stell dir vor, du würdest mit diesem Charakter irgendwie in einem Raum sitzen. Und das funktioniert nicht für mich. Ich muss die Leute in der Geschichte kennenlernen. Und das ist halt dann so ein bisschen schwierig, wenn halt das Schreiben gerade nicht so funktioniert, weil ich so ein bisschen gehemmt bin, weil ich die Charaktere nicht so gut kenne. Aber um sie kennenzulernen, müsste ich was schreiben. Das ist, da beißt sich so ein bisschen der Formulierungswolf in den Schwanz. Aber ja, ich habe rausgefunden, Ginny macht auch irgendwas, also Emmas Hobby ist es zu stricken und zu häkeln. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass Ginny neben ihren Büchern halt auch so ein bisschen Handarbeit macht. Und ich hatte erst überlegt, dass sie ihren Rucksack bestickt, aber sie ist jemand, der gelernt hat, dass Aufmerksamkeit immer schlecht ist. Und deshalb würde sie ihren Rucksack wahrscheinlich nicht irgendwie schön bunt machen, auch wenn es ihr vielleicht Spaß machen würde, sondern dass sie so kleine Püppchen macht aus Stoffresten von Klamotten, die ihr halt zu klein geworden sind, weil sie irgendwie immer, wenn sie umzieht, hat sie eigentlich nur ihren Rucksack und das, was sie am Leib trägt, an Klamotten. Ansonsten hat sie nichts, das sie irgendwie immer mitnimmt. Und deshalb sammelt sie irgendwie kaputte Socken und T-Shirts, die ihr nicht mehr passen, weil die kann sie dann aufribbeln und das Garn zum Nähen verwenden und den Stoff halt auch. Und macht sie halt kleine Püppchen. Und ich versuche das jetzt noch so ein bisschen mit dem Mythos um Inanna. Das ist die sumerische Göttin, so ein bisschen Mischung aus Artemis und Venus. Ist sie, und da gibt es halt diese Geschichte, dass Inanna in die Unterwelt reist, die Mythen widersprechen sich aus verschiedenen Gründen, entweder um ihrer Schwester eins reinzuhauen, um ihren Liebsten zu retten, um sich irgendwie mal umzugucken, keine Ahnung warum, auf jeden Fall geht sie in die Unterwelt, und die Darstellung dieser Unterwelt fand ich sehr faszinierend, und es ist, glaube ich, auch so, dass Ginny das auch sehr faszinierend findet und das für sie so ein Anknüpfungspunkt ist, weil sie sich dann auch halt auch entscheidet, als alte Sprache sumerisch zu wählen, und was für sie halt total toll ist, weil dann kann sie mit Ton spielen, weil sie Keilschrift lernt und so. Also da kommen jetzt so langsam Dinge. Und das ist dann wiederum sehr schön. Aber es ist halt, ja, mir fehlt halt noch so wirklich die Nähe zu den Charakteren. Und interessanterweise habe ich irgendwie mehr Kontakt so gefühlt, wenn ich an die Charaktere denke, habe ich mehr Kontakt zu Emma noch als zu Ginny. Aber auf der anderen Seite zeige ich Emma auch nicht von innen. Also es ist bei Emma das Gefühl, da ist weniger Raum, den ich füllen muss, während ich Ginny von innen zeige. weil sie Perspektivcharakter ist. Ich meine, vielleicht kommen noch irgendwann mal Szenen aus Emmas Sicht, aber ich glaube eher nicht. Ja, das war jetzt der krasse Workshop-Talk. So richtig die Fussel aus dem Bauchnabel gefummelt.
Ja.
Ich muss aber sagen, mir geht das auch so.
Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge oder mehrere, aber ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Ich mache ja teilweise sogar auch Steckbriefe für meine Charaktere manchmal. Mhm. Nicht immer, manchmal. Also beim Schreiben selber irgendwie hilft mir das weniger. Es ist halt mehr so ein, okay, ich klamüser mir mal so eine klarere Vorstellung davon zusammen, wie die Backstory ist und wie so gewisse, ne, wie so gewisse Einstellungen dieser Leute sind, die sich halt aus der Backstory ergeben, weil manchmal ist es ja halt auch so, dass Erfahrungen, die wir machen, unsere, ne, Einstellungen und Vorurteile und so teilweise irgendwie bedingen. Aber kennenlernen muss ich die halt auch in der Geschichte. Also dieses, ja, und stell dir vor, ihr würdet zusammen Kaffee trinken und bla. Wenn das für euch funktioniert, ist das super toll. Aber,
ja, das ist auch...
Ich muss da halt leider durchleiden. Ich muss halt meinen Charakterkram halt irgendwie durchpensen und dann irgendwie hoffen, dass was Vernünftiges bei rauskommt. Was bisher immer funktioniert hat, ne? Klopf auf Holz. Aber irgendwann kommt es halt zusammen. Es ist halt nur manchmal echt mühsam.
Ja, ich weiß nicht, es ist auch irgendwie so, die Charaktere, vor allem wenn die noch so total frisch sind, haben die für mich keine wirkliche Existenz über den Rahmen der Geschichte hinaus. Also ich könnte jetzt hingehen und mir vorstellen, wenn ich irgendwie Jenna oder Louis aus der Geschichte rausnehmen würde und dann irgendwie so quasi metamäßig mit ihnen irgendwie reden würde, das würde funktionieren. Aber halt nur, weil ich sie gut genug kenne, um zu wissen, was sie da irgendwie dann sagen würden, wenn sie auf diese Metaebene transportiert werden würden. Aber so Leute wie Ginny und Emma und die gibt es noch nicht außerhalb dieser Geschichte. Die kann ich noch nicht auf, die sind noch nicht real und die sind noch nicht substanziell genug, dass ich sie irgendwie fassen könnte, um sie auf die Metaebene zu heben. So. Und ja, was bei der Geschichte noch irgendwie dazukommt, ist, dass ich einen unglaublich großen Cast habe. So jetzt für meine Verhältnisse. Für deine Verhältnisse ist der immer noch winzig.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nicht mal Luft geholt.
für meine Verhältnisse ist der ziemlich groß, weil ich habe halt nicht nur Ginny und ihre Schwester und ihre beiden Mütter, sondern die haben ja alle auch noch ihren Familia, der auch noch mal eine eigene Persönlichkeit hat. Und also das sind jetzt nicht so irgendwie Familias, die so quasi Menschen nur in anderer Gestalt sind und sich irgendwie unterhalten und Meinungen haben und irgendwie mega intelligent sind, sondern die sind so ein bisschen mehr menschlich als Tiere wirklich, aber jetzt nicht so, dass sie irgendwie Berater sind oder irgendeine Meinung zu was haben. So, die haben so ihre Vorstellungen davon, wie Dinge zu laufen haben und so, aber können das jetzt auch nicht so großartig kommunizieren oder sind irgendwie mega weise oder sowas. Sondern, ja, aber die haben halt trotzdem ihre Persönlichkeit, die ich noch so ein bisschen rausfinden muss. Weil ich schon weiß, dass Egel Emmas Familie ist so socially awkward. Weil es ist, wenn Ginny dann irgendwie immer fragt, so, ja, okay, und was ist dieses komische Ding in deinen Haaren? Verdammt nochmal. Und dann Egel so rausguckt und ist halt ein Blutegel. Und Egel so rausguckt und immer so sagt, so, ja, das ist meine Familie. Dann lässt Egel so aus ihrem Kopf so wie von Seeanemonen, weißt du, so die Tentakel rauskommt, wie so ein kleines Feuerwerk, so plopp, 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 und dann verschwindet sie wieder. So von wegen so, tada, ups. Und das weiß ich schon mal und das finde ich irgendwie sehr nett. Genau.
Ja, ja, es ist so ein bisschen wie dieses Haustiere schreiben, ne? Ich muss ja sagen,
ja,
das ist manchmal nicht ohne Komplikationen, weil man muss das halt so ein bisschen sehr im Hinterkopf behalten. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Geschichtentest gelesen. Da hatte die Hauptheldin einen Hund.
Aha.
Und irgendwann so in der Mitte der Geschichte verschwand dieser Hund irgendwo. Ich kann mich halt nur noch erinnern, dass ich an jedem einzelnen Kapitel angemerkt habe, wo ist der Hund? Was ist mit dem Hund passiert? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund?
Ja.
Es ist halt schwierig, also gerade so in Abenteuer-Action- plotlastigen Geschichten, I feel that, du musst dich halt damit beschäftigen, dass dein Charakter halt irgendwie eine gewisse Verantwortung hat. Das war schon in der Versammlung nicht ganz einfach. Da musste ich mir irgendwann überlegen, was Faust mit seinem Kater macht. Mhm. Weil, ne, und den hast du ja noch nicht mal immer dabei. Aber ja, wenn du so ein Haustier hast, das du tatsächlich auch immer dabei hast, wie das halt so in Fantasy-Geschichten halt oft ist, weil die Leute halt viel unterwegs sind, ne? Oder so prinzipiell halt in dieser Familia-Geschichte, wo man ja auch davon ausgeht, dass die halt irgendwie die ganze Zeit mit dir halt irgendwie unterwegs sind. Man muss die halt beim Schreiben immer im Hinterkopf behalten und immer darauf achten, dass die tatsächlich auch irgendwie präsent sind. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also jetzt momentan in der Geschichte gibt's so gar nichts in der Richtung. Weil ich dachte so, okay, nee, das ist alles so kompliziert und es macht irgendwie für meine Spioninnen macht es überhaupt keinen Sinn, Haustiere zu haben, so gar keinen. Also nicht mal irgendwie so Reittiere, an die man sich halt irgendwie so emotional bindet, weil man muss halt irgendwie jederzeit bereit sein, alles stehen und liegen zu lassen und quasi zu flüchten. Ist halt schwierig. Aber ich vermisse das schon so ein bisschen, weil, ne, Fafnir ist halt einfach großartig und der war halt irgendwie immer so ein kleines Highlight für mich in Illusion 2. Auch wenn ich mich manchmal damit beschäftigen musste, was macht der gerade, wo ist der gerade, was tue ich jetzt, wie kann der jetzt, ne, und ich meine, es ist auch kein großes Mysterium, dass dieser kleine Drache halt so ein paar Charakteristika mit unserem kleinen Hund mit Sicherheit irgendwie gemeinsam hat, weil es sind halt so Persönlichkeitsmerkmale, die schreiben, was man kennt und so. Aber es ist halt schon auch eine schöne Interaktionsmöglichkeit so für Charaktere. Ich meine, ne, der Grund, warum Faust einen Kater hat, war, dass ich halt dachte, ich brauche irgendwas, um zu zeigen, dass er nicht immer ein Arsch ist. Und wie machst du das? Indem Leute positiv mit Tieren interagieren. Funktioniert jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich war im Prinzip der Schönheit, ich war so ein bisschen unsicher, als ich dann Tiffy eingeführt habe. So, und dann, weil die gab's schon auch von Anfang an. Aber die Überlegung, dass Joanna sie mit zu Louis nehmen würde, jetzt spoiler ich. Aber das war schon so, dass ich mir dachte, ach, wie schreibe ich die das und wie schreibe ich das dann? Und es ist auch irgendwie, habe ich dann geguckt, okay, was stört mich an Darstellung von Haustieren? Und das, was mir am meisten auf den Sack geht, ist, wenn du irgendwie so das Haustier so als Stichwortgeber verwendet, so irgendwie das, weißt du, in so einer Romance, dass dann irgendwie der Hund willkürlich herbeiführt, dass die Leute einander irgendwie über den Weg laufen oder dass die irgendwie, eigentlich sind sie sauer aufeinander, aber dann macht der Hund was Lustiges und dann lachen sie und weil der Hund irgendwie will, dass sie zusammen sind, kommen sie dann irgendwie wieder zusammen. So, also zwischen den Zeilen im Grunde genommen.
Ja, schon.
Und sowas finde ich halt total nervig, wenn irgendwie das Tier so, genau wie wenn die menschlichen Charaktere in den Dienst der Story gestellt werden, anstatt dass die Story nur für die Charaktere existiert, finde ich das halt bei Haustieren auch extrem nervig. Aber es ist halt verlockend. Weil es ist irgendwie einfach, okay, du willst, dass dein Charakter irgendwo hingeht, okay, dann lass die Katze da sein. Und ich meine, ich habe das an einer Stelle gemacht, dass Joanna wohin geht, weil Tiffy da rumläuft, aber sie ist halt auch schon vorher irgendwie immer wieder mal dahin gegangen, oder? War das da? Ist es in Buch 2 oder in Buch 3? Nee, das ist erst in Buch 3, aber sie hat jedenfalls auch andere Gründe, in diesen Raum zu gehen, als den, dass Tiffy da ist. So. Ne? Und ja, das heißt, dass Tiffy jetzt da ist und der Grund ist, das ist ein Zufall. So, das ist halt, ne, weil ja, Tiffy ist halt da und Katzen machen Sachen. Und ich habe halt Wert drauf gelegt, dass Tiffy wirklich einfach nur die Miezekatze ist, die da halt rumrennt und so ist wie eine Miezekatze. Die irgendwie, dann will sie mal gestreichelt werden, dann wieder nicht. Dann will sie irgendwie Futter, dann wieder nicht. Dann gehst du irgendwie, stehst auf und gehst kurz weg und dann kommst du zurück zum Bett und dann sitzt die Katze auf deinem Kopfkissen. Weißt du, so diese Katzen halt. Und das hat dann, ja. Das hat dann, muss ich sagen, hat schon Spaß gemacht. Und das war auch irgendwie ein Genuss, so diese Katze zu schreiben, weil der geht die Geschichte ja völlig am Arsch vorbei. Der geht Joanna am Arsch vorbei, der geht Louis am Arsch vorbei, der geht am Arsch vorbei, ob die irgendwie zusammenkommen. Das ist der. Also, die Charaktere gehen ihr dahingehend nicht am Arsch vorbei, dass man schon merkt, okay, sie mag die. Also, die Katze hasst sie nicht aktiv und hat keine Pläne, sie irgendwie im Schlaf zu ermorden. Aber der
Katze. Was ja für Katzen schon mal positiv besetzt ist.
Genau, auf jeden Fall. Nee, aber der Katze ist halt scheißegal, wie die Geschichte ausgeht. Die kriegt man nicht mal mit, dass da irgendwie eine Geschichte läuft. Die kriegt nicht mal mit, dass da irgendwie eine Budding Romance unterwegs ist und dass da irgendwie die Gefühle hochkochen und was weiß ich was. Sondern die geht halt hin und dann will sie irgendwie, ja, mag sie Louis, deshalb geht sie dann zu Louis hin, um bei ihm auf dem Bett zu schlafen. Und das hat dann irgendwie Folgen, weil sie ihn weckt und er dann desorientiert ist und nicht weiß, wo er ist und all diese Dinge. Und so, aber ja, das war schon schön, irgendwie jemanden in dieser Geschichte zu haben, dem das alles irgendwie nicht interessiert, der das nicht mal mitkriegt, der da einfach nur so freischwebend irgendwie vor sich hin existiert und halt eine Miezekatze ist, wie Miezekatzen halt so sind. Ja, die Miezekatzen, ich habe es geliebt, die Miezekatzen zu schreiben. Ich mag Miezekatzen total gerne. Und ja, ich habe auch sämtliche Miezekatzen, die ich jemals näher kennengelernt habe, habe ich eingebaut. Das stimmt nicht wirklich. Den Sargnagel habe ich noch nicht eingebaut. Hm. Aber ich habe deinen Arschlochkater auch nicht.
Ja,
und ich wirklich, nee, das stimmt nicht, dass ich sämtliche Katzen eingebaut habe, aber jede von den Katzen hat mehrere Eigenschaften und Angewohnheiten von Katzen, die ich irgendwie so live beobachtet habe, weil ne, das Leben ist die beste Vorlage, um realistische Katzen zu schreiben.
Ja, das ist wahr.
Und das war irgendwie halt einfach sehr schön, weil die Katzen auch so von ihrer Art her, also die Katzen sind alle drei, die näher beschrieben werden, sind alle drei sehr unterschiedlich von ihrer Persönlichkeit her und von ihrer Art und so. Und das mag ich auch sehr gerne.
Hast du noch die Katze, die das Motorengeräusch schnurren hat, wie unsere Puschelkatze damals?
Ja, das ist Florentin. Die schnurrt wie ein Kettenhund. Die klingt wie ein Kettenhund, wenn sie schnurrt. Das ist immer noch drin, ja. Genau, ja, und Tiffy pupst.
Ein Denkmal.
Tiffy pupst und kriegt keinen Laut raus, wie Minou. Julias Katze, die auch vor einiger Zeit das Zeitliche gesegnet hat.
Ja.
Also da sind auf jeden Fall zwei...
Das ist doch schön. Dann gibt es so ein literarisches Denkmal quasi.
Ja, das sind auf jeden Fall literarische Denkmale. Ich habe Jule, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass ich Tiffy auf Minou basiert habe und warte jetzt einfach mal ab, bis sie das Buch fertig gelesen hat, ob sie irgendwas wiedererkennt.
Vielleicht fällt es ihr tatsächlich, weil ne, ich meine, man kennt ja seine Haustiere und so, also von daher.
Genau.
Ist das schon. Nein, aber ich überlege tatsächlich, ob ich nachher irgendwie so in den späteren, also es wird sich nicht ergeben, dass sie irgendwie ein Haustier auf ihre Adventuring Dinge mitnehmen. Dafür ist das alles so ein bisschen zu sehr Doom und Gloom und halt irgendwie auch gefährlich und so. Aber so später für so ein Epilog oder so kann man sich ja vielleicht irgendwie denken, dass jetzt ist die Welt wieder schön, und das ist ein Zeichen davon, dass die Welt wieder schön ist, ist, dass wir halt irgendwie eine kleine Katze adoptieren oder einen kleinen Hundewelpen irgendwie mit uns rumschleppen oder so.
Ich meine, du kannst das ist ja auch irgendwie so einen netten roten Faden, den man irgendwie so vom ersten bis zum letzten Buch so ein bisschen spinnen kann, dass sie irgendwie immer wieder irgendwo schon mal auf Kätzchen trifft und sich so denkt, oh, sind die süß. Ja, oder irgendwo eine Katze rumläuft, dass irgendwo in jedem Buch irgendwo eine Miezekatze ist und man in jedem Buch irgendwie merkt, dass sie, wenn sie könnte, würde sie sich auf jeden Fall eine Miezekatze ins Haus holen, und dann ganz am Schluss sieht man sie da sitzen mit ihrer Miezekatze. Das fände ich, das wäre nett.
Ja, vielleicht. Mal gucken. Es war auf jeden Fall so eine Feststellung, dass ich jetzt halt, ne, also ich meine, in Elysion 1 gibt es in dem Sinne auch keine Haustiere, aber da gibt es die Puka, die sind so ein bisschen ähnlich. Allerdings natürlich irgendwie menschlicher, aber schon auch so in dem Familiar-Bereich, finde ich. Kann man so dahin tun. Aber ja.
Genau.
Mal schauen.
So ist das.
Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde, auch wenn es in der Szenenausgestaltung manchmal kompliziert ist und man sich das im Hinterkopf behalten muss, dass der Charakter halt irgendwie eine Verpflichtung hat gegenüber einem anderen Lebewesen, die er jetzt irgendwie ernst nehmen muss. Ich finde, es bereichert halt auch die Charakterinteraktion.
Ja.
Also, finde ich jetzt persönlich. Auch wenn das vielleicht irgendwie mit der Story an sich irgendwie nicht so viel zu tun hat, weil ich meine, in Elysion 2 ist es jetzt auch nicht so, als wäre Fafnir irgendwie so die treibende Kraft hinter dem Plot. Ich glaube, er haut einmal ab, und das hat irgendwie tatsächlich so ein paar Auswirkungen auf den Plot, aber das wäre früher oder später wäre das sowieso passiert. Ansonsten ist es halt mehr so, der ist halt da. Und er ist halt so ein interagierbares Element der Hintergrundwelt, aber es ist halt vor allen Dingen halt auch so ein anderes Lebewesen, mit dem deine Charaktere interagieren können. Und wie sie das halt tun, sagt ja auch viel darüber aus, wer sie so sind und so. Und das war jetzt irgendwie derselbe Punkt, den ich jetzt dreimal gemacht habe, und deswegen halte ich jetzt wieder die Klappe.
Das ist schon okay. Was ich ein bisschen schwierig fand, war Van Gogh zu schreiben, weil er halt irgendwie, der wohnt halt im Wald und im Garten und ist jetzt nicht so der Typ, der irgendwie ständig vorbeikommt, um zu kuscheln und den halt immer wieder mal zu erwähnen. Das war jetzt, ich meine, vielleicht hätte ich ihn einen Epilog. Im Epilog kommt nur Tiffy vor und nicht Van Gogh. Aber das ist jetzt.
Es ist ja auch schön, wenn so eine Hintergrundwelt so ein bisschen belebter ist, man sich dann noch ein paar Sachen selber dazu denken kann.
Genau. Naja, aber das ist es jetzt jedenfalls. Und ich hoffe einfach mal, also das ist jetzt so mein Plan für den kommenden Monat. Ich meine, wir haben noch nie in der Werkstattfolge darüber geredet, was wir so für den nächsten Monat planen.
Das stimmt.
Wäre das
vielleicht
was.
Vielleicht sollten wir das für nächstes Jahr einführen.
Ja, vielleicht sollten wir das, genau, aber ich mache jetzt einfach schon mal, was so unser Plan für die nächsten 4 Wochen sind. Oder bis wir die nächste Folge aufnehmen. Das sind ja nicht unbedingt immer 4 Wochen dazwischen. Aber ist so meine Hoffnung und mein Plan, dass ich irgendwie jetzt so langsam in so einen Groove reinkomme, was meine neue Geschichte angeht. Und dass ich irgendwie halt so rausfinde, weil manchmal habe ich das Gefühl, mir fehlt die Romance. Ich will eine Romance schreiben. Wo ist die Romance? Und in der Geschichte ist auch eine Romance drin, aber die Romance kommt erst irgendwie so, keine Ahnung, Kapitel 20, weiß ich nicht, fängt die erst an, und es ist irgendwie, wo ist die Romance? Und das ist irgendwie, ich so die Romance zwischen Ginny und sich selber noch so ein bisschen schreibe. Weil das ist ja auch irgendwie so, bei sich selber zu sein und seinen Hobbys nachzugehen und irgendwie sich zu entfalten. Weißt du, so das Schreiben. Schreiben ist für mich auch Romance mit mir selber. Weil das Schreiben ist sowas, das mich ausmacht und das aus mir selber rauskommt und bei dem ich irgendwie so voll bei mir bin und in mir selber bin und irgendwie meine Persönlichkeit und Identität da so dranhängt und da irgendwie so drin zu sein und dabei zu sein, das ist irgendwie, hat auch sowas von Romance mit mir selber. Und halt dann Ginny zu zeigen, wie sie irgendwie ihre Figürchen näht und das so Romance mit sich selber ist, weil sie da halt irgendwie bei sich ist und mit sich selber im Einklang und irgendwie, weißt du, verstehst du? Ergibt das Sinn?
Ich habe das verstanden. Es hat, also für mich hat es Sinn ergeben.
Okay, aber jedenfalls, dass ich auf diese Romance so ein bisschen einfach fokussiere und irgendwie da mehr reinkomme. Aber das halt hängt halt auch damit zusammen, dass ich irgendwie über Ginny noch nicht so mega viel weiß. Dass ich auch noch nicht so mega viel darüber weiß, was so ihre Romance-Story mit sich selber ist. Weil sie natürlich nicht 100% mit sich und ihrem Leben im Einklang ist. Und es ist nicht alles perfekt. Und es ist nicht alles super. Und ich glaube, ich suche auch noch so ein bisschen nach ihrem tatsächlichen Konflikt. Mhm. Also der Oberflächliche ist so, ich bin irgendwie das Waisenkind und wurde immer nur rumgeschubst. Und ich suche nach Leuten, die mich mögen. Aber das ist es nicht. Das ist nicht irgendwie ihr Ding. Oder ich habe noch nicht die richtige Perspektive darauf gefunden, inwiefern das ihr Ding ist. Also ich brauche noch irgendwie ihren Konflikt und der muss ja auch irgendwie mit der Flugbahn der Hauptgeschichte zusammenhängen und da bin ich auch noch nicht so sicher, wie das läuft und es ist irgendwie, es ist einfach ganz früh in der Geschichte und es gibt so viele Dinge, die irgendwie, und ich habe auch schon geweint, dass ich hasse es, Spaghetti an die Wand zu werfen, ich mag das überhaupt nicht, ich will irgendwie Dinge mit Substanz, aber das geht halt jetzt noch nicht. Und das ist irgendwie, und meine Hoffnung für die kommenden Wochen ist, dass ich da irgendwie langsam ja halt in einen Groove reinkomme und irgendwie für mich wieder so eine gewisse Stabilität finde in meinem Schaffen. So. Weil jetzt das letzte Jahr, wo ich nur überarbeitet habe, weil eine so enorme Stabilität in meinem Schaffen drin und auch in meinem Arbeitsablauf, weil es war klar, ich lese, dann überarbeite ich. Dann drucke ich es aus, lese es nochmal, überarbeite. Dann lese ich, dann überarbeite ich. Weißt du? Das war so total klar strukturiert. Und jetzt ist es halt, okay, schreibe ich oder plotte ich? Oder finde ich raus, was das Problem ist? Oder muss ich über diese Szene nochmal nachdenken? Oder gucke ich irgendwie hier, okay, muss ich mich jetzt mit der Flugbahn beschäftigen von Ginny oder mit der Flugbahn der Gesamtgeschichte? Oder wo ist da eigentlich der Konflikt? Und es ist irgendwie alles ein Chaos. Ein Chaos der Leerstellen. Ah, genau. Was machst du? Was hast du eigentlich letzten Monat gemacht? Du hast gar nichts gemacht, ne?
Was habe ich eigentlich letzten Monat gemacht? Ja. Ich bin ja noch so ein bisschen, ich war ja Anfang des letzten Monats noch dabei, so ein bisschen wieder reinzukommen. Das hatte ich ja in der letzten Workshop-Folge, hatte ich das ja erzählt, dass ich eine kreative Schreibpause brauchte, einfach mal nichts zu machen. Und dass ich danach erstmal so die Eingebung hatte, mein Outline nochmal umzuschmeißen für das letzte Drittel. Mhm. Beziehungsweise auszudünnen. Also ich habe es nicht wirklich umgeschmissen. Ich habe halt nur ein paar Szenen rausgeschmissen und so einen dämlichen, nutzlosen Action-Plot-Punkt, den kein Mensch brauchte, halt irgendwie rausgeworfen und so. Aber das erforderte natürlich so ein bisschen Umstrukturierung in größerem Stil, weil ich dann halt auch so ein paar Szenen anpassen musste, der Midpoint sich nach vorne verschoben hat, ich also die Szene, die jetzt der Midpoint war, noch so ein bisschen dramatischer gestalten wollte, damit das auch tatsächlich irgendwie ein emotionaler Midpoint ist, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, es gibt einmal den Plot-Midpoint und es gibt den Charakter-Midpoint und das war jetzt halt ein Charakter-Midpoint, das heißt, es musste aber auch irgendwie so eine dramatische, also ne, irgendwie so einen, so einen emotionalen Shift halt irgendwie haben. Und das habe ich dann erstmal noch Das habe ich dann erstmal noch alles eingebaut. Ich bin zwar auch inzwischen dazu übergegangen, manchmal mir einfach zu denken, ja, nee, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und dann hinterlasse ich für mich selbst so unfassbar hilfreiche Kommentare am Text wie funktioniert nicht oder hier noch Spannung einfügen, wo ich mir dann beim Überarbeiten immer denke, Mann, mein Vergangenheits-Ich ist so ein Arsch. Aber hatte ich jetzt keine Lust zu. Ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich nach einer längeren Pause vielleicht auch genau das Richtige, nochmal von Anfang an anzufangen, das zu lesen und halt irgendwie diese ganzen kleinen Änderungen halt irgendwie durchzuziehen. Und momentan stelle ich tatsächlich fest, dass es schon so ein bisschen hilft, dass ich mich so ein wenig in den Nano-Hype halt irgendwie reingeworfen habe. Wie wir ja alle wissen, ist das Nano-Ziel nicht mein Ziel und auch noch nie irgendwie, hat auch noch nie funktioniert und wird nie funktionieren und wird auch nie wieder irgendwie mein Ziel sein. Mhm. Aber zumindest halt so ein bisschen, na, so ein bisschen so diesen Hype und so dieses Gefühl, dass ganz viele andere Leute halt irgendwie auch Nano machen und so, finde ich halt manchmal einfach schön. Manchmal motiviert mich das einfach. Und ich habe festgestellt, dass es in diesem Fall tatsächlich so war, weil ich natürlich auch unter erschwerten Bedingungen gestartet bin, in dem Sinne, dass ich halt im Nano, also als der Nano anfing im November, ich halt so mitten in meiner 3 Wochen Reha war. Das heißt also quasi jeden Tag von morgens bis abends halt eigentlich beschäftigt war. Aber es hat halt insofern geholfen, als dass ich halt immer mal wieder so ein bisschen die Motivation gefunden habe, zwischendurch halt in mein Google Docs reinzugucken, in der Mittagspause oder in der Kaffeepause oder wenn ich halt irgendwie zwischen 2 Anwendungen halt irgendwie 20 Minuten Leerlauf hatte, was halt schon mal passiert. Und ich habe jetzt dabei nicht wirklich viel geschrieben. Ich hatte zwischendurch tatsächlich mal überlegt, soll ich mir ein Notizbuch und einen Stift mitnehmen, aber dann sind 2 Dinge zusammengekommen. Zum einen, dass mir wieder aufgefallen ist, wie sehr ich es hasse, mit der Hand zu schreiben. Zum anderen aber auch, weil ich halt dachte so, du schleppst halt sowieso schon so viel Kram mit dir rum den ganzen Tag irgendwie, weil du brauchst halt für das Fitnessstudio brauchst du das und für die Anwendung brauchst du dieses und dann brauchst du noch deinen Dokumentationsbogen, wo halt irgendwie alle möglichen Sachen unterschrieben werden müssen und bla. Und dann hatte ich nicht Bock, dann hatte ich einfach keinen Bock, jetzt auch noch ein schweres Notizbuch, also schwer in Anführungsstrichen, ne, aber jetzt auch noch ein Notizbuch mit mir rumzuschleppen.
Das braucht
das heißt, ich habe dann, auf meinem Handy getippt ab und zu mal. Da sind jetzt natürlich nicht viele Worte bei rumgekommen. Es waren vielleicht irgendwie so eine Handvoll, irgendwie 800 oder so, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich jeden Tag irgendwie was gemacht. Ich habe tatsächlich jeden Tag darüber nachgedacht, was ich halt tun möchte. Und das war einfach wieder sehr schön. Weil das hat halt lange nicht funktioniert. Ne, so dieses Regelmäßige halt irgendwie auch. Und das hat dann so ein bisschen auch dazu geführt, dass ich wieder mehr so Ideen entwickelt habe. Okay, aber wie funktioniert denn dieses Ende jetzt? Und ich glaube, ich bin jetzt über die letzte Szene hinaus, in der ich noch nicht wirklich wusste, was passiert denn jetzt? Weil das, was da eigentlich passieren sollte, ist jetzt obsolet, weil ich den Punkt vorher gestrichen habe. Aber irgendwas muss da passieren. Weißt du, so diese Momente, wo man weiß, hier ist der genau richtige Zeitpunkt für 2 Leute, sich zu unterhalten.
Ja.
Aber worüber unterhalten die sich denn jetzt? Wenn sie sich nicht mehr darüber unterhalten, was passiert ist, weil ich das gestrichen habe, was passiert ist. Worüber unterhalten sie sich jetzt? Weil so vom Pacing, so vom instinktiven Pacing, weiß ich, dass da eine Szene kommen muss, in der sich diese beiden Leute unterhalten. Nur worüber? Und das sind dann halt so für mich immer so die Szenen, die so ein bisschen anstrengend sind, weil ich halt meinen Charakterkram halt pense und dann halt so ein bisschen eingefühlt sein muss. Das kann ich halt nicht auf so einer halben Arschbacke runterschreiben, wie das halt mit Action-Szenen manchmal funktioniert, weil die halt sehr beschreibungslastig sind und halt sehr, sehr rational sind und ich halt nur wissen muss, wie sieht die Choreografie aus, so welcher Charakter macht jetzt was. Aber wenn ich halt wirklich wissen muss, okay, aber worüber unterhalten die sich, dann ist das halt so ein emotionaleres Thema und da muss ich halt so ein bisschen tiefer eingestiegen sein und das funktioniert halt nicht, wenn ich irgendwie müde bin oder nur so halb konzentriert oder irgendwie sowas. Ja. So. Ja, ich glaube allerdings, die letzte Szene, wo ich tatsächlich nicht wusste, was jetzt passiert, habe ich jetzt quasi überwunden. Und jetzt folgen eigentlich nur noch so zwei kleinere Fallout-Szenen und dann kommt der große Action-Klimax und dann bin ich schon beim Epilog. Also ich habe die Hoffnung, so vorsichtig für mich formuliert, dass ich vielleicht bis zum Ende des Monats zum Ende der Rohfassung kommen könnte.
Von diesem Buch oder von allen?
Von diesem, nee, okay. Von diesem Buch.
Okay, also da.
Also vom zweiten Teil jetzt.
Okay, nee, weil du von Epilog das, sprachst.
Also ja, ja, es hat ja jedes Buch hat ja so eine kleine Prolog- und Epilog-Szene, weil das ist halt einfach so, wie mein Gehirn denkt. Und,
okay, nee, das ist in Ordnung. Ne, das wusste ich nur nicht.
So der Epilog ist halt immer so die Anknüpfung, wie, ne, so der Ausblick darauf, was machen wir jetzt im nächsten Teil. So ungefähr. So, was passiert jetzt als nächstes?
Und, das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ich glaube, dass das machbar ist, zumindest in groben Zügen. Ich denke, die Überarbeitung für diesen Teil wird halt aufwendiger sein als für den ersten, aber das ist halt immer so, ne? Weil ich bin halt jemand, ich werf gerne Spaghetti an die Wand. Ich schreibe super gerne Akt 1. Akt 1 ist total toll, weil da muss ich mir noch keine Gedanken über irgendwas machen. Ich schmeiß einfach irgendwas an die Wand und was mir gefällt, bleibt halt kleben und der Rest fliegt halt wieder raus. Für mich beginnen die Probleme in Akt 2, wenn ich dann tatsächlich irgendwas Stringentes erzählen muss und vor allen Dingen halt sehr viel Charakterkram machen muss. Und das war jetzt halt in diesem größer angelegten Serienprojekt, wo halt jedes Buch quasi ein Akt einer größeren Geschichte ist, war das halt genauso. Das zweite Buch war jetzt doppelt so schwierig und hat dreimal so lange gedauert. Das ist einfach so. Und ich gehe davon aus, dass auch wenn es dann fertig ist, in riesigen Anführungsstrichen, dass ich es trotzdem noch mehr umwerfen muss und umarbeiten muss, als das jetzt bei Teil 1 der Fall ist, wo ich ja mehr oder weniger sehr viele Sachen ergänzt habe, aber nicht wirklich was umschmeißen musste. Also da bin ich hier noch nicht von überzeugt, dass das so funktioniert. Aber ja, dann ist das halt so. Ne? Ja. So.
Genau.
Es ist trotzdem Fortschritt. Definitiv. Und wie gesagt, ich stelle halt fest, dass es einfacher ist, eine größere Perspektive oder eine weitere Perspektive einzunehmen, wenn man den letzten Satz geschrieben hat.
Ja.
Und darauf hoffe ich halt auch in diesem Fall. Also auch wenn es halt ein Teil einer größeren Geschichte ist, versuche ich halt zumindest die einzelnen Akte halt insofern abzuschließen, dass halt immer so ein Teil des Abenteuers damit abgeschlossen ist und wir jetzt zum nächsten Teil des Abenteuers übergehen, wo wir ein neues Problem lösen müssen.
Ja.
Und insofern erhoffe ich mir halt trotzdem auch so ein bisschen, wenn auch eingeschränkt, weil die eigentliche Geschichte noch weitergeht, aber zumindest so ein bisschen eingeschränkt den Effekt, dass wenn ich die letzte Szene erstmal geschrieben habe, sich mir vielleicht auch noch eine andere Perspektive eröffnet auf die Sachen, von denen ich denke, dass sie noch nicht so gut funktionieren.
Ja.
Aber mein Klimax ist eine Kampfszene mit Fächern. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, ehrlich gesagt.
Das klingt auf jeden Fall sehr cool.
Ja, ich wollte schon immer mal einen Kampffächer haben. Und irgendwie habe ich das in meinen Fantasy-Geschichten nie geschafft. Also musste ich das jetzt mal irgendwo einbauen. Das war leider notwendig.
Ja, das ist doch, also ich stehe da voll hinter. Ich bin da voll bei dir. Du hast meine
hundertprozentige Unterstützung. Ich finde, als Gadget für eine Rokoko-Spionin macht das halt auch voll Sinn. Weil
ja. Ich meine, musst du dann noch mal Crouching Tiger, Hidden Dragon gucken? Da gab es doch auch eine Fächerkampfszene, oder?
Ich meine schon. Oder war das House of Flying Daggers mit dem Fächerkampf? Ich weiß gerade nicht mehr, welcher es war.
Okay, aber ich weiß nicht, wie er heißt, aber den einen Marvel-Film, der nicht Rings of Power.
Shang-Chi, meinst du?
Genau.
Der hieß Rings of Power, ja.
Der hieß auch Rings of Power?
Ja.
Okay, ja, weil der Tolkien-Prequel heißt ja auch Rings of Power.
Ja,
deshalb war ich jetzt gerade verwirrt.
It's confusing.
Naja, aber jedenfalls in dem haben die so großartig choreografierte Kampfszenen drin. Und
das
die
stimmt.
Sind zwar jetzt nicht mit Fächern und sowas, aber ich glaube einfach, um so ein bisschen unrealistische Fighting-Porn sich reinzuziehen, so zu Inspirationszwecken, kann man sich den auf jeden Fall nochmal
angucken. Shang-Chi hatte einen Drachen und Awkwafina. Ja.
Und
von daher würde ich den auch so nochmal gucken.
Ja. Oh, der Disney, der nee, ist das Disney? Ist das da der letzte Drache? Irgendwas, ja. Lala und der letzte Drache? Animiert?
Es kann sein, dass das Pixar ist oder so, ja.
Ja. Die Story ist so. Aber da ist, macht ja Awkwafina das Voice-Acting für den einen Drachen. Und das ist, also im O-Ton, das ist allein dafür.
Allein dafür, weil es ein Drache ist. Ja, ich kann das sehen.
Weil es ein Drache ist und wirklich, wirklich Awkwafinas Speaker. Also ich habe nachher nachgeguckt, also ich hatte diesen Film geguckt, weil wir irgendwie, Hase hatte Disney Plus abonniert für Star Wars und dann haben wir da noch ein bisschen rumgeguckt und dann dachte ich, ach ja, gucken wir doch das. Ich glaube, das war der Zusammenhang gewesen oder sowas, sonst hätte ich mir, glaube ich, so Kinderfilme nicht wirklich angeguckt. Aber da habe ich dann mal reingeguckt und den habe ich im O-Ton gesehen und danach musste ich wirklich googeln, wer hat das Voice-Acting für diesen Drachen gemacht? Das ist so großartig, wer ist das? Ich will wissen, wer das ist. Das kommt mir selten vor, aber da ging es vor und da dachte ich so, krass,
ja, macht Sinn.
Weil die Story hinter Awkwafina und ihrem Pseudonym und so, das ist ja alles eher so, ach ja, da habe ich das halt mal so gemacht. Und das ist irgendwie so, ich finde das immer sehr charmant, wenn Leute irgendwie was Großartiges tun und man danach herausfällt, so, ja, nö, also Voice Acting habe ich eigentlich noch nie gemacht und so, aber ja, warum nicht? Und ja, mein Stage Name, ja, wir dachten halt irgendwie, nehmen wir halt irgendwie, was könnte da denn lustig sein? So, kein Plan, aber erfolgreich damit, das finde ich immer.
Ja, ist doch okay.
Ne? Ja.
Ja, also das ist zumindest jetzt so, das ist jetzt zumindest so ein bisschen, worauf ich jetzt zuarbeite. Ich muss vorher noch so ein bisschen dunkle Mönche und Blutmagie und sowas machen, aber das ist ja eigentlich auch ganz lustig. Also
ja.
Ne, ich bin noch so ein bisschen, der zweite Band war jetzt halt sehr lange, sehr viele Diskussionen zwischen Menschen. Mhm. Und das war mehr oder weniger nicht vermeidbar, weil natürlich in Akt 2 musst du halt auch relativ viel Worldbuilding machen. Ne? Weil in Akt 1 haben wir ja erstmal nur Spaghetti an die Wand geworfen und jetzt müssen wir das alles so ein bisschen ausbauen und so. Das ist auch alles überhaupt nicht das Problem. Aber ich freue mich jetzt halt auf so ein paar Szenen, wo man so ein bisschen mehr von der Atmosphäre lebt oder halt irgendwie mal so ein bisschen mehr davon lebt, dass halt irgendwie eine coole Choreografie stattfindet oder so. Oder dass Leute einfach mal andere Leute in den Arsch treten, weil ja, ist einfach, ne, einfach so ein bisschen mal so ein bisschen Abwechslung reinbringt.
Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr darauf gespannt, deine überarbeitete Version von Buch 1 zu lesen. Weiß ich, nach dem, was du da erzählt hast.
Stimmt, das muss ich auch noch überarbeiten. Aber das mache ich erst, wenn der zweite Teil jetzt fertig ist. Weil
okay.
Ja.
Nee,
also machen wir nicht nächsten Monat, machen wir irgendwann anders.
Ja, aber ich wollte dich jetzt damit auch nicht irgendwie stressen. Das war gerade so, ach Gott,
nein, alles gut. Aber das war jetzt so, soll ich das jetzt noch mit reinnehmen in das, was wir nächsten Monat machen? Nein, das machen wir nicht nächsten Monat. Das ist alles viel zu stressig. Wir sind froh und glücklich, wenn wir im nächsten Monat den Punkt unter diese Rohfassung setzen und dann legen wir die erstmal zur Seite und dann haben wir ja Zeit und Muße, irgendwie nochmal Teil 1 zu überarbeiten, wie das immer so ist.
Genau, okay. Dann hast du damit auch schon erzählt, was du für die nächsten Wochen geplant hast. Sind wir dann?
Ah, genau. Das war jetzt quasi so der Plan. Soll ich dann auch gleich dazu übergehen, zu erzählen, was wir in der nächsten Folge machen, oder möchtest du noch was erzählen?
Nö, ich bin fertig, fix und.
Alles klar. Also, der Dezember steht ja vor der Tür und im Dezember wird es natürlich Ende des Monats wieder unsere Jubiläumsfolge geben. Ist das eigentlich dann schon fünfjähriges Jahr, ne?
Ja, Ja, das sind dann 5 Faszinierend. Jahre.
Das ist eine halbe Dekade. Und vorher steht ja auf meiner Liste noch eine Erste-Hilfe-Kastenfolge zu Formulierungen. Genau. Da müssen wir uns allerdings noch ein bisschen dezidierter Gedanken drüber machen. Aber ich habe doch schon, also zumindest ich habe schon so 2, 3, vielleicht 2,5 Punkte, die man für eine Erste-Hilfe-Kastenfolge da anbringen könnte.
Ja, ich meine, ich habe jetzt im Moment auch viel mit Formulierungen zu tun, weil ich jetzt gerade auch irgendwie mit Nähe und Distanz die Probleme habe, die ich vorhin erläutert habe. Und das hat auch, für mich wirkt sich das sehr auf meine Formulierungsfähigkeit aus.
Also, und du hattest ja auch, glaube ich, schon mal zum Thema ein Video gemacht. Von daher könnten wir natürlich auch aus deinem Content-Pool.
Ja, das werde ich mir auf jeden Fall, bevor wir die Folge aufnehmen, auch nochmal angucken und Notizchen draus machen und schauen, ob ich, weil das ist jetzt auch 4 Jahre her, mehr als 4 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen, was sich da irgendwie weiterentwickelt hat bei mir seitdem, was ich dazu gelernt habe und so. Genau, ja.
Genau.
Formulierungen.
Aber das wird auf jeden Fall unsere letzte Content-Folge für dieses Jahr. Und
so ist es.
Ja, ich denke, es wird nochmal ein interessantes Thema. Es ist ein Thema, das haben wir noch nicht so oft behandelt. Wir haben ja oft dieses Jahr irgendwie so Themen nochmal aufgegriffen oder nochmal weiterentwickelt oder nochmal neu aufgelegt, weil wir die halt irgendwie schon mal hatten. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, das wir noch nicht so oft gemacht haben.
Nee, darüber haben wir, ich meine...
Wir haben in der Atmosphäre-Folge so ein bisschen drüber gesprochen und in der Nähe- und Distanz-Folge haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie halt so, ne, so Formulierungen halt irgendwie dazu beitragen. Aber ich glaube, es ist noch nicht so ausführlich behandelt wie manche andere unserer Themenblöcke. Von daher wird das mit Sicherheit interessant.
Aber was eigentlich interessant ist, weil so beim, dass ich irgendwie was ums Verrecken nicht hinformuliert kriege, ist häufig das erste Symptom einer Schreibblockade bei mir. Und also nicht so, dass ich irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht, sondern dass ich halt das, von dem ich denke, so könnte es weitergehen, einfach nicht hinformuliert kriege. Das ist der Formulierung.
Ja, das ist doch auch interessant. Da können wir uns mit Sicherheit auch drüber unterhalten, wie man das dann erkennt.
Genau.
So. Ich denke, es wird auf jeden Fall interessant. Das habe ich jetzt 3-mal gesagt, aber ich stehe dazu.
Das ist völlig in Ordnung.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.